Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Ich habe eine Frage zu Beginn, eine Frage, die mich schon ganz lang beschäftigt. Stand Aufnahme 8. Januar, Veröffentlichung 9. Januar. Bis wann darf man ein frohes neues Jahr wünschen? Ich habe mich schon länger damit beschäftigt. Ich selber handhabe es so, dass ich bis zum 7., also eine Woche lang, ein frohes neues Jahr wünsche. Dementsprechend dürfte ich das jetzt nicht mehr machen. Aber Frage an meinen Kollegen Frederik Kasberg, ist es gerechtfertigt, am 8. bzw. 9. Januar noch ein frohes neues Jahr zu wünschen?
Ich finde, wenn der erste Arbeitstag noch nicht vorbei ist, kann man das schon noch machen.
Dann wünsche ich dir ein frohes neues Jahr, wünsche allen Hörern des Millern Talks ein frohes neues Jahr und ganz besonders wünsche ich unserem heutigen Gast ein frohes neues Jahr, nämlich, ich muss jetzt nicht sagen Überraschung, Überraschung, weil es ist, glaube ich, selbstredend, wer unser heutiger Gast ist vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt, natürlich Igor Matanovic. Igor, alles Gute zum neuen Jahr.
Danke, gleichfalls. Freut mich wirklich sehr, dabei zu sein heute.
Das freut uns ganz genauso. Vielleicht bei dem Neujahrsthema direkt anknüpfen, wie hast du es denn gefeiert?
Ich war tatsächlich hier in Frankfurt ganz entspannt, war ich was essen bis 23:30 und dann habe ich dann ganz entspannt in der Wohnung mit meiner Freundin zusammen. Haben wir das Feuerwerk beobachtet hier in Frankfurt. War auf jeden Fall einiges los. Ich habe gesehen, in einigen Städten war, ja, wollen wir mal außen vor lassen, was da auf jeden Fall abging. Aber neues Jahr, neue Vorsätze, wie immer halt, ne?
Ich wollte gerade fragen, kann man in Frankfurt ganz entspannt feiern? Aber wenn du meinst, so in anderen Städten ging es mehr ab, dann schien es ja da halbwegs ruhig geblieben zu sein.
Ja, also ich glaube, heile, das ist das richtige Wort vielleicht, was ich so mitbekommen habe in den anderen Städten. Aber ist ja zum Glück nicht das Thema heute.
Nee. Neujahrsvorsätze, hast du welche oder sagst du dir, ist Blödsinn?
Blödsinn nicht, aber ich glaube, es ist wie jeder normale Tag einfach. Versuchst du jeden Tag 100% Gas zu geben und am Ende natürlich auch gesund bleiben. Ich glaube, das ist das A und O. Wie sehr man das beeinflussen kann, ist was anderes, aber trotzdem, das ist mehr oder weniger ein Wunsch einfach.
Na, ich glaube, zum gewissen Maß Gesundheit kannst du schon ein bisschen vorbeugen, so, aber klar, diese Freak-Verletzung, wenn du irgendjemand auf den Fuß steigst oder dich jemand umgrätscht, hilft die beste Prophylaxe.
Habt ihr denn vorher Neujahrsvorsätze?
Ja, witzigerweise habe ich seit einiger Zeit wieder welche, aber so eher in die Richtung, ich möchte Dinge, die ich gern mache, mehr machen. Vergangenes Jahr hatte ich den Neujahrsvorsatz, mehr Süßigkeiten zu essen, weil ich gern Süßes esse und warum soll ich mich da so beschneiden? Dieses Jahr habe ich mir überlegt, okay, was esse ich noch gern? Ich esse auch gern Sushi, also mehr Sushi essen. Und ich war gleich am 2. Januar mittags Sushi essen. Also bin das schon gut angegangen.
Nicht schlecht. Hast du ja gleich umgesetzt.
Ich habe noch Sushi im Kühlschrank.
Das hast du gerade auf den Fußboden geschmissen.
Ne? Das habe ich gerade auf den Fußboden geschmissen, aber falls du noch was haben willst.
Vielleicht später.
Ich habe mir vorgestern eine Saftkur bestellt für 5 Tage. Also wenn das nicht Vorsatz genug ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt weiß es jeder, jetzt muss ich es machen.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Interessant.
Hast du Saftkur? Hast du noch wahrscheinlich noch nie gemacht, ne?
Eine Saftkur?
Ja.
Nee, habe ich noch nie gemacht.
Ja. 5 Tage nur Säfte trinken.
Boah, schon. Was für Säfte? Alles Mögliche? Oder hast du dich da auch begrenzt?
Ja. Karotten, Ingwer, Sellerie, Grünkohl, alles, die ganze Bandbreite. Also, da sind die Geschmacksnerven ein bisschen herausgefordert.
Ja, bin ich gespannt, was du dann danach erzählst.
Ja. Du hast ja nun auf jeden Fall ein wenig, um die Überleitung irgendwie zum Sportlichen zu schaffen. Ein wenig Saft in den Waden durch die Saison gegangen ist bislang. Ihr habt eine herausragende Offensive, was für dich auch eine ganz gute, interessante Konkurrenzsituation ist. Wie gehst du mit der Konkurrenz, mit eurem Übersturm um?
Ist ja ein alter Bekannter von meiner Konkurrenz.
Ja, so ist es, ne?
Damals schon gehabt. Wirklich. Muss man einfach anerkennen, das, was die beiden Jungs vorne machen, ist schon wirklich beeindruckend. Das, was sie von Spiel zu Spiel abliefern, ist wirklich überragend. Ne? Also gefühlt jedes Spiel ein Tor, ein Scorer. Aber ich glaube, Das ist ganz normal. Das ist in jeder Mannschaft so. Und auch für mich, ich kenne das auch aus St. Pauli-Zeiten, kenne ich das ja auch schon. Und sowas gehört halt dazu. Da musst du einfach geduldig bleiben. Für mich ist Geduld so vielleicht mit der wichtigste Aspekt in einer Karriere, die man vielleicht jungen Spielern mitgeben könnte. Weil ja, in der Jugend war das halt immer so: ey, du hast immer gespielt, egal wie du mal auch gespielt hast, das nächste Spiel wusstest du. Ich werde spielen, und das ist halt hier ganz anders. Und deswegen gehe ich hier ganz entspannt mit der Situation rum. Für mich ist es auch einfach Erfahrung. Ich kann sehr, sehr viel von diesen Jungs auch mitnehmen, weil es einfach, einfach eine enorme Qualität vorne ist. Und da versuche ich einfach vieles mitzunehmen und mich da auch selber weiterzubringen.
Als hättest du es, das unsere Vorbereitung gelesen. Später wird es noch ums Thema Geduld gehen. Eine Sache meinerseits noch, bevor ich Freddy mal das Feld überlasse. Omar Marmoush, du hast es selber gesagt, du kennst ihn schon vom FC St. Pauli. Also, dass er sich krass entwickelt hat, ist, glaube ich, offenkundig. In welcher Form macht sich das denn für dich bemerkbar, der du ihn jetzt vor einigen Jahren gesehen hast und nun auch täglich wieder siehst?
Für mich ist sehr beeindruckend, wie er, wie flexibel er doch ist, aber auch irgendwo auch so eine Gradlinigkeit mitbringt. Und zwar, früher in St. Pauli war das dann doch schon so, dass der sehr, sehr verspielt war. Er war, vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, dass er vielleicht die meisten Ballverluste hatte in jedem Spiel. Und hier hat er sich so sehr entwickelt in dem Thema, dass er weiß, wann er jetzt den Ball abzuspielen hat, wann er aber trotzdem auch mal zwei Spiele ausdribbeln kann. Dann hat er einfach eine enorme Qualität, die er mitbringt. Er hat eine Schnelligkeit, eine Spritzigkeit, ein offensives 1 gegen 1 und einen brutalen Torabschluss. Und das spielt er einfach gerade aus. Und okay, vielleicht auch das Glück ist einfach auf seiner Seite, aber abgesehen von dem Glück, er hat einfach eine enorme Qualität. Da hat er sich einfach jetzt viel weiterentwickelt. Und ja, ich würde einfach sagen, dass er jetzt nochmal einen großen Schritt zu dem Thema Erwachsenenfußball gemacht hat. Er weiß einfach jetzt, was zu tun ist, wie er sich zu verhalten hat in manchen Situationen. Die Entscheidungsfindung ist halt deutlich, deutlich besser geworden. Ja.
Du hast dich auch weiterentwickelt in den letzten Monaten und Jahren, vor allem letztes Jahr bei Karlsruhe. Jetzt bist du ein Spieler, kopfballstark, hast einen guten Abschluss, krasse Körperlichkeit mit fast 2 Meter Körpergröße. Wie schwierig ist es für dich jetzt in dem System, was ihr spielt, wo ihr dann doch relativ wenig Flanken, ich glaube sogar die wenigsten in der Liga, schlagt, dass du da deine Rolle findest, weil das System da vielleicht nicht so hundertprozentig auf dich zugeschnitten ist?
Klar, warum soll man es auch auf mich zuschneiden, wenn es bisher einfach so gut läuft mit den anderen beiden vorne? Ja, mir ist bewusst, dass die Situation wirklich nicht einfach ist für mich. Und dann auch wenn ich reinkomme, ändert sich das Spiel ja nicht wirklich, sondern da wird immer noch auf tiefe Bälle, wird viel auf tiefe Bälle gespielt, was halt einfach nicht meine Stärke ist. Und aber auch sowas ist einfach Erfahrung, die du sammelst im Fußball. Ich bin, wenn man so schaut, okay, ich werde bald 22, ich habe noch so vieles vor mir, und das ist einfach wieder eine so neue Situation, die ich jetzt gerade annehme oder annehmen muss. Und auch da versuche ich einfach wirklich mich cool weiterzuentwickeln, also wirklich cool geduldig bleiben, einfach weiterzuentwickeln, einfach zu lernen in so einer Situation. Genau.
Das ist sicherlich ein Entwicklungsprozess, aber hast du auch mal überlegt, diesen Prozess vielleicht doch nochmal zu verändern und im Winter dich nochmal ausleihen zu lassen?
Nee, da war für mich von meiner Seite gab es gar keine Überlegung. Erstens, weil einfach der Verein, die Eintracht, wirklich ein besonderer Verein ist, ein großer Verein ist, wo ich wirklich auch mich sehr, sehr wohlfühle einfach gerade, und ich einfach Bock habe auf diesen Verein. Allein aus diesem Punkt würde ich wirklich sehr, sehr ungern den Verein verlassen. Und die andere Situation ist einfach, dass ich nicht auch weglaufen will vor diesen Aufgaben. Klar, es ist wirklich nicht einfach. Du spielst nicht viel, in diesen Rhythmus zu kommen, der fehlt, ist klar. Aber trotzdem will ich nicht weglaufen, und ich will mich dieser Situation stellen und versuche weiterhin einfach selbstbewusst zu bleiben, zu lernen. Und ja, wenn der Trainer mir dann die Chance gibt, ihm einfach dann dieses Vertrauen, so gut es geht, zurückzuzahlen.
Das war ja, glaube ich, der KSC wieder, der interessiert war an der Leihe. Ich würde mal 2 Punkte dazu ergänzen. Der erste Punkt, es ist ja nicht so, dass du zwingend eine Leihe nötig hättest. Du sitzt ja jetzt nicht die komplette Hinrunde auf der Bank, sondern du wirst ja regelmäßig eingesetzt, so dann eben eingewechselt und hast ja auch schon Tor geschossen. Also jetzt nicht so, dass du eine komplette Flaute hast und gar keine Perspektive hast. Und der zweite Punkt ist es ja auch, glaube ich, so, dass die Eintracht gar nicht daran interessiert war, dich jetzt nochmal abzugeben, was ja auch ein großes Vertrauensstatement ist. Inwiefern bewertest du das seitens deines Vereins oder was gibt dir das?
Absolut. Also das Vertrauen von Vereinen zu mir ist wirklich enorm, was ich extrem zu schätzen weiß. Und auch damals, wo es daran erinnere ich mich wirklich sehr, sehr gerne, wo es bei St. Pauli wirklich nicht einfach war für mich, war trotzdem stand der Verein Eintracht hinter mir. Die haben sich regelmäßig bei mir gemeldet. Dann habe ich die Vorbereitung hier mitgemacht. Ich habe mich nicht ausgegrenzt gefühlt als Spieler, der jetzt dorthin kommt und der hat letzte Saison kein einziges Tor gemacht. Jetzt kommt er hierhin, um irgendwie sich einfach fit zu halten, sondern wirklich wurde hier angenommen und habe so mehr oder weniger die gleiche Chance bekommen wie alle anderen einfach. Und wirklich diesem Verein habe ich auch einiges zu verdanken und deswegen versuche ich jetzt einfach in der Rückrunde ja dieses Vertrauen, was sie mir schenken, einfach zurückzuzahlen.
Du hast ja in Frankfurt auch direkt mal die Rückennummer 9 bekommen. Ist das Vertrauensbeweis oder baut das auch ein bisschen Druck auf?
Ich glaube, das ist mehr Vertrauensbeweis als Druck. Klar, natürlich ist es ja, mehr oder weniger auch eine Verantwortung, die man dann übernimmt. Aber trotzdem habe ich das sehr zu schätzen gewusst, weil war bestimmt sehr gefragt, die Nummer.
Definitiv, ja. Hast du in Frankfurt eigentlich auch schon mal Vergleiche zu Alex Meyer gehört, weil du ja auch so von der Kopfballstärke und wie gesagt, zu deiner Statur, da sind ja schon gewisse Parallelen, würde ich mal behaupten.
Ja, tatsächlich schon öfter, weil ich auch gerne ein Stürmer bin, der ja auch eigentlich nur mit der Innenseite schießt. Und man hatte ja von Alex Meyer kannte man ja die bekannte Innenseite und dann gab es schon mehrere Vergleiche von Spielern, die auch mit ihm mal gespielt haben. Wirklich, wirklich lustig. Und vor allem für mich, da kann ich eine kleine Story hinzufügen. Da war ich verletzt als U17-Spieler oder so. Und dann war der bei St. Pauli und dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, da war ich gar nicht in der Schule und dann war ich morgens schon am Trainingsgelände an der Kollochstraße und dann musste ich in den Kraftraum und dann komme ich rein und ganze Mannschaft steht dann da. Und ich so schüchtern und wollte mir so einen Platz suchen und ich frage so, darf ich reinkommen? Und dann kommt Alex Meyer zu mir, komm rein und setz dich, nimm dir eine Matte und leg dich dorthin und so. Und ich war halt so schüchtern, ich wollte jetzt nicht die Mannschaft irgendwie behindern oder sonst irgendwas, sondern kam er dann zu mir und meinte, komm rein, roll dich ruhig aus oder was auch immer. Ich kann mich nur an diese Situation erinnern. Das war tatsächlich mein erster Berührungspunkt und mein erster und einziger Berührungspunkt mit Alex Meyer.
Aber er ist doch noch, glaube ich, irgendwie bei euch, ne?
Ja, aber tatsächlich jetzt hier am Profi-Profi-Camp
Nachwuchs, ne?
leider noch nicht gesehen.
Ja. Vielleicht die letzte extrem sportfokussierte Frage, bevor wir in die anderen Themen kommen. So, Karlsruhe SC hat ja natürlich auch viel gegeben, war auch eine wichtige Station. Du hast ja 14 Tore geschossen vergangene Saison. Welche Erfahrung oder wie fällt so für dich der Vergleich aus zweite Bundesliga, Bundesliga? Also was bleibt, braucht es denn in der Bundesliga, um erfolgreich zu sein, was vielleicht in der zweiten Bundesliga weniger wichtig war?
Also ich glaube, der erste Punkt, was halt offensichtlich ist, würde ich ja einfach sagen, dass die Qualität einfach eine andere ist. Also hier wird doch schon schneller gespielt. Hier hast du auf meine Position jetzt bezogen, hast du dann doch noch mal weniger Zeit für einen Abschluss. Das ist mir extrem aufgefallen. Du musst wirklich handlungsschneller sein, noch cleverer und ich glaube auch diese Punkte zu adaptieren, es braucht seine Zeit und das merke ich auch gerade bei mir. Aber trotzdem, in der zweiten Liga lernst du schon wichtige Aspekte wie Kampf ist einfach und ich finde, das brauchst du überall. Und wenn du das schon in dir drinne hast, wenn du das schon wirklich verkörpern kannst, bringst du schon sehr, sehr viel mit. Dann natürlich brauchst du deine Qualität, das ist Talent, das ist klar, selbstverständlich. Aber wie gesagt, die zweite Liga ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr guter ich sag mal, Schritt, bevor man dann in die erste Liga gehen will, weil man da doch schon gute Qualität hat und dort auch halt wichtige Punkte auf jeden Fall lernen kann. Ja.
Du musstest dich ein bisschen gedulden, bis du in die Bundesliga gekommen bist. Bei St. Pauli musstest du dich lange gedulden auf dein Tor. Ich erinnere mich an den vergangenen Podcast, den wir gemacht haben. Da hast du auch gesagt, dass du, fand ich super gutes und kluges Zitat eigentlich, dass du riesen Glück hattest, die Krise zu erleben und dass du total dankbar dafür bist, weil du jetzt, wenn du es später nochmal erlebst, eigentlich schon weißt, was zu tun ist. Du brauchst beim KSC ein bisschen Geduld, bis der Knoten geplatzt ist. Dafür ist er dann so richtig geplatzt, so Ketchupflaschen-effektmäßig. Jetzt brauchst du auch wieder ein bisschen Geduld, um mehr Spielzeit bekommen. Wie trainierst du dir das denn an? Oder wie schaffst du es, geduldig zu bleiben, entspannt zu bleiben?
Einfach ist es auf jeden Fall nicht. Also, das ist wirklich, ich glaube, vor allem als junger Spieler, wenn du das wirklich, auch wenn du aus der Jugend kommst und es wirklich nicht anders kennst, einfach zu spielen. Und ich bin bei Paulia, bei St. Pauli bin ich ja auch hochgekommen und habe auch sehr, sehr früh schon angefangen zu spielen, weil einfach die Situation. Wie gesagt, ich hatte einfach Glück gehabt in der Situation und dann auch noch das Vertrauen von Timo damals. Am Anfang ist es wirklich nicht einfach, aber ich würde einfach sagen, diese Erfahrung, die du sammelst, die Wochen, wo es wirklich nicht einfach ist, ist es wirklich wichtig, dann mit Leuten zu sprechen, die dann diese Erfahrung vielleicht schon gemacht haben. Oder für mich ist immer so ein Rückzugsort einfach meine Eltern, weißt du, wo man sich dann aussprechen kann. Und sowas hat mir immer gut getan. Und es ist eigentlich überall im Leben so, dass man sich immer aussprechen sollte, wenn irgendwas auf dem Herzen liegt. Es ist nie gut, dass man sich das dann irgendwie selbst in sich hineinfrisst, weil man dann ja immer weiß, das ist nie gut, egal wo. Aber im Sport halt kann ich davon erzählen, dass mir das halt extrem gut getan hat, einfach mit Leuten zu sprechen und wie gesagt, dann halt auch mit Spielern. Ich erinnere mich mit Marvin Knoll. Haben wir tatsächlich immer noch Kontakt. Das war so ein Spieler wirklich, der mich ja so ein bisschen an die Hand einfach genommen hat. Wie gesagt, wir sind immer noch im Austausch. Der meldet sich immer noch bei mir, wirklich, was mich sehr, sehr freut, weil damals habe ich zu ihm hinaufgeschaut, wirklich. Und immer noch, zwar hat er jetzt mit Fußball aufgehört, aber es ist damals für mich schon so ein Vorbild gewesen. Und ich glaube, sowas tut einem jungen Spieler schon wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, am Ende ist es einfach die Erfahrung, die du dann Schritt oder Jahr für Jahr einfach sammelst, die dann einfach entscheidend ist.
Habt ihr bei der Eintracht da auch so eine Kultur, dass, sagen, die Tür des Trainers offen steht oder dass du mit jedem Spieler zu jedem Spieler hingehen kannst und dass ihr euch ganz offen, ehrlich die Meinung sagt oder du um Hilfe bitten kannst?
Absolut, absolut. Ich muss echt sagen, dass ich mich wirklich hier sehr, sehr gut eingelebt habe in der Mannschaft, im Trainerteam, mit dem Staff. Also es herrscht eine sehr, sehr gute Stimmung. Klar, was für mich sehr ungewohnt, obwohl von St. Pauli kann ich das schon auch ein bisschen, es sind halt sehr, sehr viele Kulturen, die aufeinandertreffen, was wirklich sehr interessant ist, auch zu beobachten. Aber trotzdem, du lernst einfach von jedem Spieler, von jeder Kultur lernst du immer was ein bisschen. Und zum Beispiel in Karlsruhe waren halt, ich glaube, 99 Prozent, alle außer Sivsi Vazquez konnten Deutsch sprechen. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, klar. Aber trotzdem, wie gesagt, hier herrscht eine extrem gute Stimmung, eine extrem gute Harmonie. Und es macht einfach wirklich jeden Tag, es macht immer Spaß, jeden Tag hier trainieren zu dürfen, mit den Jungs essen zu dürfen. Also es wirklich macht einfach Spaß.
Ich glaube, St. Pauli ist mittlerweile mit doppelten Staatsbürgerschaften bei 24 Ländern angekommen.
Ja, stimmt, St. Pauli war auch immer gut dabei, ich erinnere mich. Ja.
Was bringst du denn da in diesen kulturellen Mix mit rein? So diese, in Anführungszeichen, Biker-Mentalität, was macht das aus?
Biker-Mentalität. Ja, ich versuche das auch so ein bisschen reinzubringen. Klar, es ist vielleicht auch nicht immer einfach, eine Mentalität mitzubringen als junger Spieler, aber trotzdem versuche ich einfach. Wenn ich mich einfach an die Nationalmannschaft erinnere, 2018 und 2022, die WMs, ist einfach beeindruckend, wie Kroatien dort aufgelaufen ist. Niemand hat von Kroatien was erwartet und trotzdem haben sie zwei Medaillen geholt und wirklich diese Mentalität, die sie einfach da an den Tag gelegt haben, das ist einfach, das versuche ich auch zu verkörpern und vielleicht ein paar Jungs auch was mitzugeben.
Du hast eben angesprochen, dass du dich mit deinen Eltern auch viel austauscht. Das ist jetzt natürlich der persönliche Austausch ein bisschen schwieriger, allein wegen der Distanz. Telefoniert ihr jetzt regelmäßig oder gibt es jetzt in Frankfurt andere Menschen, mit denen du wirklich auch vis-à-vis sprechen kannst?
Also ich glaube natürlich, die Eltern bleiben nun mal die Eltern, mit denen spricht man vielleicht am liebsten. Und ich denke mal auch, je älter man wird und will man auch vielleicht auch selbstständiger werden, das ist klar. Aber trotzdem, wie gesagt, ich würde immer, immer, immer behaupten, egal wie alt oder wie viel Erfahrung ich habe, dass der Rückzugsort immer bei meinen Eltern ist, dass ich mit den beiden immer sprechen kann. Mit meiner Schwester auch, mit meiner Freundin, klar. Aber wie gesagt, je älter man will man natürlich auch selbstständiger werden, versucht man vielleicht einige Sachen dann auch alleine zu machen. Aber ich merke es trotzdem jetzt auch. Die Phase ist nicht so einfach für mich oder beziehungsweise die Hinrunde war nicht so einfach für mich. Und trotzdem habe ich dann mit meinen Eltern gesprochen, was mir dann halt im Endeffekt dann doch schon immer gut tut.
Gibt es was, was du jetzt vielleicht auch im letzten halben Jahr in Frankfurt bereut hast, was du jetzt im Nachhinein besser machen würdest?
Bereut ist immer so ein hartes Wort. Ich würde immer sagen, dass es eine Erfahrung ist, was ich alles gesammelt habe. So, und ich habe, klar, vielleicht die Chancen, die ich dann bekommen habe, habe ich vielleicht nicht immer genutzt und Spiele waren auch nicht immer gut von mir, das ist klar, das weiß ich auch selber. Aber es ist alles Erfahrung, die man sammelt und niemand im Leben ist perfekt. Wir sind ja alle Menschen, das ist klar. Wir sind keine Maschinen und deswegen würde ich einfach sagen, das ist alles Erfahrung, die ich sehr, sehr gerne alles mitgenommen habe. Du hast es vorhin, Robert, angesprochen, die Phase in St. Pauli. Vielleicht hätte ich es jetzt viel, viel schwieriger, hätte ich in St. Pauli das vielleicht alles gar nicht durchlebt. So, und vielleicht kann ich jetzt viel, viel besser einfach mit diesen Situationen umgehen. Und deswegen bin ich für jede Erfahrung und für jede schlechte Phase oder vermeintlich schlechte Phase bin ich extrem dankbar auch, weil ich davon sehr, sehr viel lernen kann.
Man muss auch sagen, du hast gesagt, du wirst jetzt bald 22. Das ist ja noch absolut junges Alter, in dem du ja genau diese Erfahrungen wahrscheinlich auch machen musst und machen willst, ne? Also es ist ja, macht dich wahrscheinlich auch nur stärker für die Jahre und Erfahrungen, die noch kommen werden. Da ist ja noch ein bisschen was
Absolut.
im Köcher.
Absolut.
Wo würdest du denn sagen, hast du so ein sportliches Ziel, das du dir selbst persönlich gesteckt hast?
Ich bin da ehrlich gesagt immer, dass ich mir selber keine Ziele versuche zu stecken. Im Inneren habe ich dann doch schon eine Erwartungshaltung an mich selbst. Aber das ist dann nicht, dass ich sage, das ist nicht in Form, dass ich dann sage, ey, ich muss noch 10 Tore schießen, sondern ich versuche einfach jedes Spiel Gas zu geben. Und klar, wenn ich mich dann belohnen kann mit einem Tor, das ist dann immer schön, weil du dann als, ja, Stürmer nun mal deinen Job gemacht hast. Aber ich versuche einfach immer Gas zu geben und jedes Training versuche ich dann auch, jetzt zum Beispiel, wenn ich dann nicht so viel spiele, versuche ich dann im Training dann irgendwie das aufzuholen, versuche ich dann nochmal extra was zu machen. Und ja, als Stürmer ist zum Beispiel immer wichtig, dann auf Wiederholung zu kommen im Training, dass du versuchst immer was, ja, dass es sich einfach in deinem Kopf einprägt und dass du das einfach dann, dass du einfach auf viele Wiederholungen kommst. Kopfball, ihr habt es angesprochen, Kopfball stark bin ich mittlerweile geworden, war ich bei St. Pauli überhaupt nicht. Das war immer eine Schwäche von mir. Und ich habe in St. Pauli sehr, sehr viel damit verbracht. Und irgendwann kommt einfach dieser Punkt, wo du dann sagst, ey, auf einmal habe ich dieses Timing, auf einmal weiß ich, wie der Ball kommt. Und ja, das ist einfach wichtig, dass du dann auch immer, immer dran bleibst und jetzt auch in so einer Phase dann irgendwie nicht sagst, ey, scheiße, ich spiele gerade nicht, was mache ich? Soll ich jetzt, ich bin jetzt frustriert, ich gehe nach Hause. Nein, sondern dann sollst du nochmal vielleicht extra einen Meter machen.
Ein Ziel hast du ja schon erreicht, das dir auch sehr viel bedeutet hat, kroatische Nationalmannschaft. Daher lass uns gerne mal ein bisschen mehr noch darüber sprechen. Was ist denn für dich Heimat oder wo ist für dich Heimat?
Heimat ist für mich Hamburg. Da bin ich geboren. Da fahre ich am liebsten jetzt hin. Natürlich, wo ich auch Hamburg vermisse, wo ich meine Familie vermisse, fahre ich natürlich am liebsten nach Hamburg. Aber ja, jeden Urlaub sind wir nach Kroatien und auch das ist auch irgendwo meine Heimat. Aber natürlich, Platz 1 ist schon Hamburg natürlich.
Wohin fahrt ihr nach Kroatien?
Wir haben Familie in Zagreb und dann hauptsächlich dann dorthin. Ja.
Ja.
Genau.
Dubrovnik finde ich auch immer sehr, sehr schön, aber also grundsätzlich glaube ich, Kroatien kann man nichts falsch machen, egal wo man ist.
Ich glaube auch, also wenn jemand noch nicht da war, auch von den
Oh.
Zuhörern,
Absolut,
ist auch nicht
genau.
so weit weg von Deutsch, obwohl von Hamburg ist es schon ein gutes Stück, aber trotzdem kann man mal auf jeden Fall mit dem Auto runterfahren und ist schon ein cooles Land auf jeden Fall.
Na, dann gehen wir mal Schritt für Schritt durch.
Wenn Hamburg deine Heimat ist, was ist denn typisch hamburgisch an dir?
Boah, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich immer noch das Digger in mir. Wenn ich, vielleicht privat unter Freunden bin, klar, jetzt gerade konzentriere ich mich, dass ich es nicht rauslasse, aber das ist so vielleicht typisch. Ansonsten typisch hamburgerisch. Boah. Hast mich jetzt mit dieser Frage hast mich echt.
Nur Digga, passt ja schon. Dann geh mal weiter. Was ist typisch deutsch an dir?
Typisch deutsch. Ach du Scheiße. Dass mein Lieblingsessen Schnitzel ist.
Oh, echt? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, irgendwas Kroatisches, weil das Essen ja überragend ist.
Ja, so. Auch sehr gut. Auch sehr gut. Aber tatsächlich, da hatte ich hier in Frankfurt auch so ein kurzes Steckbrief wurde von mir geschrieben und dann habe ich da gesagt, ey, Lieblingsessen ist Schnitzel von Mama, tatsächlich.
Wiener Schnitzel oder Schnitzel Wiener Art? Also Kalb oder Schwein?
Mamas Art, nach Mamas
Art. Mamas Art ist
tatsächlich Schwein. Mit Hähnchen.
Mit Hähnchen, auch geil.
Hähnchen tatsächlich, ja. Ja. Ja, aber tatsächlich Schnitzel aller Art würde ich auch nehmen.
Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ja. Dann, was ist typisch kroatisch an dir?
Typisch kroatisch ist an mir vielleicht mein Mindset, würde ich sagen. Ich zeige das vielleicht nicht so oft. Viele sagen auch zu mir, tatsächlich letztens ein Mitspieler hat zu mir gesagt, du bist der ruhigste Kroate, den ich kenne. Weil ich das vielleicht weil ich von der deutschen Schule viel gelernt habe. Aber mein Mindset ist auf jeden Fall kroatisch, weil ich mich dann doch schon als Kämpfer bezeichnen würde.
Ja, ich bin ja ein großer Freund der kroatischen oder serbo-kroatischen Flüche. Ich finde das immer so witzig, wenn die Jungs dann loslegen und auch was es übersetzt ja bedeuten würde und was jetzt im übertragenen Sinne sagt ja das ja, sagen es ja manche irgendwie guten Tag und dann eben den entsprechenden Fluch dazu.
Ja.
Bin auch im Start mit?
Ja, leider. Leider gehöre ich auch zu dieser Gruppe, dass ich das in meinem alltäglichen Gebrauch benutze. Aber natürlich, die Leute, mit denen ich das benutze, wissen natürlich, dass es nicht, dass es für mich wie ein Moin ist. Dann ist
genau,
das ist halt wirklich, aber wenn man das wirklich wortwörtlich übersetzt, ist es schon hart. Muss
das ist wirklich hart auf jeden Fall.
Das ist wirklich hart, ja.
Ich mag es, auch irgendwie vielleicht gerade deswegen.
Ja, ja, ja.
Ich finde das immer sehr witzig.
Mhm.
Kroatische Nationalmannschaft, wie ist es für dich, für das Heimatland deiner Eltern zu spielen?
Ja, ich muss sagen, dass das halt wirklich ein Traum war, seitdem man klein ist, weil es war halt immer das Ziel gewesen, für Kroatien zu spielen. Bei einem Verein kannst du dir halt nie ausmalen, wo du mal landen wirst. Jetzt gerade bin ich auch überglücklich mit der Eintracht, aber ich hätte mir halt als vierjähriger Junge halt nicht, hätte ich nicht wissen können, dass ich mal hier lande. Deswegen würde ich echt sagen, dass es einfach ein Traum ist, der in Erfüllung geht. Mit Spielern zu spielen, muss ich jetzt gar nicht aufzählen, ihr wisst, wen ich meine. Es ist schon einfach wirklich Träume, die wirklich in Erfüllung gehen und wo ich auch wirklich einfach Tage gebraucht habe, um es zu realisieren. Also wirklich, das war sehr, sehr besonders für mich.
Wie sind so Jungs wie Luka Modric, wenn man mit ihnen persönlich in Kontakt ist?
Es ist tatsächlich hatte ich jetzt nicht viel mit ihm zu tun gehabt. Er ist ein sehr entspannter Mensch. Allgemein, die Jungs sind alle sehr, sehr entspannt. Aber ich meine, für uns als junge Spieler, die wirklich auf diese Leute aufsehen, ich meine, Luka Modric hat einfach einen Ballon d'Or gewonnen, wenn ich daran denke. Das ist halt, er war für ein Jahr der beste Spieler auf der Welt. Und das ist schon wirklich beeindruckend, dass du dann einfach mit diesem Mann einfach spielst.
Das muss ja, glaube ich, selbst für einen Fußballer noch surreal sein, weil man. Das sind ja wirklich dann Leute, die man trotzdem irgendwie fast nur aus dem Fernsehen kommt.
Ja.
Und wenn die dann neben einem stehen, das muss ja irgendwie so wirklich absurd erscheinen, ne? Das
ist,
wie du sagst, irgendwie, du hast Tage gebraucht, das zu realisieren, ne?
Absolut, absolut. Ich habe auch hier ein Mario Götze, ein Name.
Ja.
Also ich will gar nicht wissen, wie viele Leute ihn tagtäglich ansprechen. Also ich kann mich nur kurz erinnern, wir waren in Mexiko in der Vorbereitung. Hatten wir Testspiel gehabt in Mexiko, wirklich irgendwo an der Grenze in Mexiko, weißt du, und wir laufen da einfach nur vorbei und du hörst nur, wie die Leute seinen Namen schreien. Also der ist einfach weltberühmt und das ist wirklich ist schon wirklich auch für mich einfach schon sehr interessant, mit was für Menschen ich einfach gerade zu tun habe. Und ja, das genieße ich extrem.
Du hast ja aber trotzdem auch in der Jugend für Deutschland und für den DFB ja auch gespielt in den Jugendauswahlen. Jetzt, wenn du es erzählst, kann man 100% nachvollziehen, warum du dich jetzt auch für Kroatien entschieden hast, einfach auch durch deine Verbundenheit. Aber vielleicht kannst du es nochmal schildern, wie so der Entscheidungsprozess war. Du warst ja zuerst kroatische U-Auswahl, dann Deutschland, dann jetzt zurück nach Kroatien. Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen?
Also was ich auf jeden Fall im Vornherein sagen kann, ist, dass die Entscheidung im Endeffekt war sie doch einfach, aber es war wirklich doch schon viel, was ich zu verdanken habe, also was Deutschland halt angeht. Ich habe wirklich Deutschland sehr, sehr viel zu verdanken. Alleine wenn ich daran denke, dass Deutschland meine Eltern als Flüchtlinge aufgenommen hat, damals als Jugoslawienkrieg war, da hat wirklich Deutschland einfach meine Eltern, meiner Familie, nicht nur meine Eltern gewesen, also großen Teil meiner Familie einfach eine neue Chance gegeben im Leben. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen, ich bin seit klein auf mit dieser Sprache aufgewachsen. Wirklich, ich habe viel von der deutschen Schule, was ich vorhin gesagt habe, habe ich gelernt. Und mit der deutschen Schule meine ich nicht die Schule, sondern die Mentalität, die mir auch beigebracht wurde. Und deswegen habe ich dem Land Deutschland wirklich sehr, sehr viel zu verdanken. Aber im Endeffekt war das dann doch einfach eine Herzensangelegenheit, weil ich doch dann als kleiner Junge wirklich ja ein Kroatien-Trikot immer hatte. Und es war immer mein Wunsch, mit Modric zu spielen. Mit Mandžukić war immer mein Vorbild. Und dass ich jetzt auf seiner Position spiele, beziehungsweise in seinen Fußstapfen versuche, gerade reinzutreten, ist halt für mich eine Ehre. Und deswegen war das dann am Ende doch irgendwo eine leichte Entscheidung, wobei ich halt aber Deutschland auch wirklich sehr, sehr viel zu verdanken
Hast du diese Debatte um die deutschen Stürmer noch mit einem anderen Blickwinkel verfolgt? Jetzt Füllkrug und Kleindienst sind ja schon noch richtige Stürmertypen vorne drin, die ja auch nahe kommen vom Spielstil her.
habe.
Hast du da anders drauf geblickt, wenn du gedacht hast, ja gut, vielleicht hätte ich da jetzt auch stehen können?
Klar, wäre es auch schön, dort auflaufen zu dürfen. Und aber vielleicht abgesehen von der ganzen von der Dankbarkeit und von der Herzensangelegenheit von Kroatien, ist es vielleicht sportlich auch einfach, oder beziehungsweise ist es ja der Fakt, dass ich dort jetzt Nationalspieler bin, und bei Deutschland wäre ich jetzt vielleicht U21-Spieler. Und das hat es natürlich auch nochmal etwas attraktiver gemacht. Deswegen, wie gesagt, ich bin mit meiner Entscheidung glücklich und freue mich jedes Mal, das Trikot anziehen zu dürfen von Kroatien.
Du hast es vorhin noch schon mal angesprochen, die Fans in Frankfurt. Jetzt springen wir noch mal im Thema ein bisschen. Du hast dieses unfassbare Stadion, diesen Support, den wir auch alle in der Europa League in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, dass sie mit Zehntausenden Fans durch ganz Europa reisen. Wie ist das als Spieler? Und auch vielleicht im Vergleich zu St. Pauli, das ist ja auch jetzt von den Fans aus Spielersicht nicht ganz so schlecht. Aber Frankfurt wird nochmal eine Nummer größer. Vielleicht kannst du es mal aus deiner Sicht beschreiben, wie ist es da aufzulaufen.
Ja, also aus meiner Sicht hatte ich wirklich Glück gehabt bisher mit den Fans. Also ich hatte wirklich bisher nur überragende Fans gehabt. In St. Pauli war es geil, in Karlsruhe war es geil. Hier ist es auch brutal. Hier hast du halt einfach nochmal ein deutlich größeres Stadion. Und hier kommen halt 60.000 Leute rein, und das spürst du dann auch wirklich. Das ist die Macht, diese Energie, die Eintracht-Fans einfach mitbringen. Das spürt man halt richtig, dass sich das auf die Spieler auch überträgt. Und ja, es ist einfach geil. Mehr muss ich nicht dazu sagen.
Ich finde es immer ganz gut, wenn Clubs für irgendwas stehen, wenn man das ein bisschen festmachen kann. Also bei St. Pauli ist es natürlich glasklar, so was das für ein Club ist, was für Werte da wichtig sind, was dahinter steckt. Oder Verein wie FC Bayern, Real Madrid ist es klar. Das sind Vereine, die sind darauf ausgelegt, immer alles zu gewinnen, was geht. Dann gibt es diese klassischen Sprungbrettvereine, Ausbildungsvereine. Dann gibt es auch Vereine, die sind einfach, oder weiß man gar nicht, so, die sind da, einfach weil sie da sind, aber du weißt gar nicht, warum und wofür. Und bei Eintracht Frankfurt habe ich nicht den Eindruck, dass das ein Club, also definitiv ist das kein Club, der da ist, weil er da ist. Kannst du nach einem halben Jahr Eintracht Frankfurt schon ein bisschen greifen und beschreiben, was das für ein Verein ist, wofür der steht.
Absolut. Also was mich fasziniert, ist einfach diese Energie. Diese Energie und diese Liebe zum Verein, das ist einfach wirklich sehr, sehr beeindruckend, dass du einfach, du hast es vorhin erwähnt, Frederik, dass einfach, wenn ich mich erinnere an das, an die Europa League, wo die in Barcelona das Stadion gestürmt haben, das ist halt, wie viele Vereine machen denn sowas? Ich weiß es nicht, aber das ist halt schon beeindruckend und ich würde das einfach als Beispiel nehmen, dass das einfach wirklich beeindruckend ist und dass dieses Spiel vielleicht ein Musterbeispiel ist oder beziehungsweise diesen Verein einfach sehr, sehr gut repräsentiert.
Was hältst du in Frankfurt, du hast einen Vertrag bis 2029, in den kommenden 4,5 Jahren für möglich? Was vielleicht so auch aus dem Verein heraus das Ziel, das euch mitgegeben wird?
Also, boah, ist jetzt natürlich für mich nicht so einfach zu beantworten, aber ich würde sagen, dass die Erwartungshaltung vielleicht Jahr für Jahr etwas steigt, auch an uns selber, also dass wir die Erwartungshaltung an uns selber auch einen Ticken höher setzen, weil wir es können, denke ich, weil wir erstens wie ich finde, attraktiven Fußball spielen, wir spielen geilen Fußball, wir haben geile Spieler, wir haben eine geile Mannschaft, aber dann auch das Drumherum ist einfach stimmig, also vom Trainer, vom Staff, von allen Leuten, die einfach hier arbeiten, wirklich für jede Funktion, dann die Fans, es ist einfach wirklich, es passt alles und es passt einfach alles dafür, dass man dann auch vielleicht, ja, nach größeren Zielen greifen kann und man hat gesehen, dass Eintracht auch immer mal wieder Titel gewinnen kann oder vorletztes Jahr, glaube ich, auch dann im DFB-Pokal stand, Finale dann stand, also ich glaube das schon, dass die Eintracht da vielleicht höhere Ziele in den nächsten Jahren hat, aber ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung es geht, aber ich freue mich aber auch, das mitmachen zu dürfen.
Ich würde sagen, wir machen noch 3 Fragen und die dritte wird dann eine Top-3-Frage werden. Ich hatte erstmal, da Frederik vorhin gefragt hat, ob du schon mal was bereut hast oder seit deinem Wechsel, mal etwas anders gefragt, was bereut man mehr, auf dem Kiez zu feiern oder im Frankfurter Westend?
Was bereut man mehr?
Ja,
also im Nachhinein. Ich glaube, vielleicht am nächsten Tag bereut man es mehr, am Kiez gewesen zu sein, weil man dann man vielleicht am nächsten Morgen dann nicht mehr aufstehen kann. Ich glaube, auf dem Kiez geht es schon deutlich mehr ab. Deswegen würde ich mal sagen, dass du dann am Kiez vielleicht mehr bereust am nächsten Tag.
Dann die zweite: Welche Station hat dich bislang am meisten geprägt?
Also, wenn du mir die Frage so stellst, muss ich auf jeden Fall St. Pauli sagen, weil ich da einfach 13 Jahre gespielt habe und ich mich dann als kleiner Junge immer weiterentwickelt habe. Ich habe einfach, wie gesagt, 13 Jahre. Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens zu dem Zeitpunkt habe ich, oder beziehungsweise immer noch, habe ich halt dort verbracht mit diesem Verein, mit diesem Wappen auf der Brust. Und deswegen würde ich schon sagen, dass mich St. Pauli da natürlich extrem geprägt hat. Natürlich, die gute Phase war dann halt in Karlsruhe, was dann auch mich geprägt hat, was mich auch weiterentwickelt hat. Aber natürlich, wenn du 13 Jahre bei einem Verein spielst, würde ich schon dann St. Pauli nennen.
Jetzt haben wir noch eine Top-3-Frage, in der du ranken darfst.
Du hast ja jetzt schon einige Tore in deiner Karriere erzielt, aber welches war denn das Schönste? Das erste für St. Pauli, das erste in der Bundesliga, das du diese Saison gemacht hast, oder das erste für Kroatien?
Ich muss schon sagen, dass von Top 3 würde ich vielleicht. Boah. Also Top 1 ist klar, da würde ich Kroatien nennen. Das ist für mich klar. Dann würde ich sagen, weil das Spiel von St. Pauli, das war wirklich ein wildes, vogelwildes Spiel und dann komme ich da ganz am Ende rein und da würde ich das halt auf 2. Platz packen und das von Frankfurt dann auf Platz 3, weil das dann doch schon ein unspektakuläres Tor war, irgendwie dem Torwart durch die Beine geköpft, irgendwie mit Glück noch reingegangen. Deswegen würde ich genau auf Platz 3 Frankfurt gegen Kiel, Platz 2 dann St. Pauli, Hannover und auf Platz 1 dann Kroatien, Schottland.
Ja. Mal schauen, ob am Wochenende ein neuer Platz 1 dazukommt, weil du irgendwie per Fallrückzieher einen ehemaligen Kollegen Nico Vasil triffst. Aber du Auf St. Pauli hast du ja schon mal getroffen als Gegner und hast dich dann auch sehr höflich zurückgehalten beim Jubeln. Also die Frage, ob man dir das gönnen sollte oder ob das nicht vielleicht eine unangenehme Situation wäre, da zu treffen. Aber ich glaube, du kriegst das schon abgeklärt hin, so oder so.
Ja, es ist für mich selbstverständlich, dass ich natürlich nicht mein Trikot ausziehen werde und vogelwild jubeln werde. Das ist mir schon klar, weil ich einfach dem Verein extrem viel zu verdanken habe. Und natürlich abgesehen jetzt von Samstag wünsche ich dem Verein wirklich viel Glück und dass sie einfach die Saison wirklich gut beenden und gut bestehen, weil ich denke, dass sie die Qualität haben, um in der Liga auf jeden Fall zu bleiben.
Ich könnte dir einen Tipp geben, wenn, dann kannst du doch dein Trikot ausziehen, wenn du ein Tor machst. Wenn du unter dem Trikot irgendwie noch ein St. Pauli-Trikot, St. Pauli-Shirt anhast, ich glaube, das geht auch ganz gut an.
Ja, schauen wir mal, schauen wir mal.
Ja.
Bin ich mal gespannt.
Igor, es war wie immer ein Genuss mit dir. Ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wahnsinnig viel Erfolg weiterhin mit Frankfurt, mit Kroatien, im Leben sowieso. Und ich freue mich schon drauf, dich dann am Wochenende beim Spiel zu sehen im Millantor-Stadion.
Top, ich freue mich auch. Vielen Dank euch beiden. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns am Samstag.
Danke dir, so
Also,
schaut's
alles
aus.
klar.
Und die
Tschüss.
Hörer, wir hören uns, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns womöglich in der kommenden Woche wieder. Das ist noch nicht ganz raus, weil das ist ja eine englische Woche mit Spielen in Bochum und in Heidenheim, wo ich das Vergnügen habe, hinzufahren nach Heidenheim.
Schöne Reise.
Ja, deshalb wird es ein bisschen knapp. Wir schauen mal, ob es einen Podcast gibt. Ihr erfahrt das, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Dann kriegt ihr das nämlich auf jeden Fall mit und könnt das nicht verpassen. Von daher abonnieren, viel Spaß und bis bald.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.